MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Also es gibt wenige Sachen, die so gut riechen wie gebratene Mandeln, Brathendl und auch all das andere, was es so gerne auf Volksfesten gibt. Und die sind gerade bei uns im Erzbistum an vielen Stellen im Sommer und Herbst einfach der Dauerbrenner, auch für Seelsorger. Der Münchner Diakon Bernhard Stürber gehört einer alten Münchner Familie an und er ist deshalb mit der Auer Duld aufgewachsen. Und er ist sogar neben dem Duldgelände aufs Gymnasium gegangen.
Die tote Zeit vor dem Musikunterricht, der leider meistens nachmittags war, die habe ich mir gerne auf der Duld vertrieben. Die war für mich eine hochwillkommene Abwechslung, nicht nur von der Schule, sondern auch von der Schulverpflegung. Die konnte halt einfach nicht mit der Bratwurstsemmel von der Duld mithalten, die ich mir da immer von meinem spärlichen Taschengeld gekauft habe.
Auch an die Fahrten mit Kinder- und Kettenkarussell erinnert sich der Diakon immer noch gern. Bis vor kurzem war er Zeremonial im Münchner Dom. Für ihn hat die Auer Duld ganz viel mit dem Münchner Lebensgefühl zu tun.
Sie ist einfach gemütlich. Meistens treffe ich jemanden, es ist Zeit für einen Ratsch, es gibt keine Hektik, man bummelt durch die Marktstraßen. Da stelle ich mich gerne an die Verkaufsstände der Marktschreier, die ihre Gemüsehobel, ihre Sparschäler, Fensterputzer, Bratpfannen und so weiter als Weltneuheiten anpreisen und im Schweiße ihres Angesichtes vorführen. Viele von denen haben's ja echt drauf. Denen kauft man wirklich alles ab.
Aber eigentlich, lacht der Diakon, hat er ihnen das meiste schon abgekauft. Also weiter vorbei am Lederhosenverkäufer, dem Steckerlfischbrater. Und zum Abschluss schaut Bernhard Stürber noch in die Maria-Hilf-Kirche, gleich nebenan.
Obligat ist für mich schließlich ein Gebet beim Gnadenbild der Mutter Gottes. Da zünde ich dann ein Opferlicht an, damit mein Gebet sichtbar wird. Und für den Nachhauseweg darf's dann noch ein bisschen was Süßes sein.
Tja, der Nachhauseweg. Gerade mal 500 Meter sind das für den Rosenheimer Pfarrer Andreas Maria Zach. Nämlich vom Rosenheimer Herbstfest in sein Pfarrhaus. Er geht jedes Jahr gern hin und für seine Mitarbeiter ist der Wiesenbesuch eine Anerkennung für ihre Arbeit.
Ich habe so das Gefühl, dass bei vielen Mitarbeitern diese Bier- und Händelmarken eine große Form der Anerkennung sind. Also ich würde mir nicht trauen, diese einfach im Sinne von Sparmaßnahmen zu kürzen, weil das eine Form ist, die die Leute sehr schätzen.
Für ihn selbst ist die Rosenheimer Wiesen mit circa 11 Pflichtterminen pro Jahr verbunden, sagt Pfarrer Zach. Wobei Pflichten nicht ganz ernst gemeint ist. Er nennt das Herbstfest eine emotionale Börse.
Wenn man Leute trifft, die man sonst ganz Jahr über nicht so richtig sieht, wenn man zusammenkommt und miteinander da singt und sich zuprostet und so, dann können da manchmal Gräben überwunden werden, die bei schweren Sitzungen oder bei schwierigen Themen nicht so ohne weiteres zu überbrücken sind. Mein Highlight ist dann immer, wenn ich mit den Kindergärtnerinnen hingehe an einem Abend. Das ist dann zugleich der härteste Abend des Jahres. Und da diese Heiterkeit, diese Freude, diese Fahrgeschäfte zu erleben und was sich da alles so rumtut, da kann man sich das Jahr über schon freuen drauf.
Und noch so eine Besonderheit hat die Wiesen in Rosenheim. Am mittleren Herbstfestsonntag zelebriert Pfarrer Zach mit seinen Kollegen aus der Stadt das Erntedankfest, 4 Wochen früher als der Rest Bayerns.
In den 50er Jahren gab es ja zwischen dem damaligen kleinen Landkreis und der Stadt immer so gewisse Rivalitäten. Da hieß es, jawohl, das Land tagt das Geld, nein, kommt überhaupt nicht vor und so. Und da haben die Initiatoren dann diese Idee gehabt, Mensch, wir machen ein Erntedankfest, wo die ganzen Bereiche aus der Landwirtschaft, von den Imkern über die Schafhalter bis hin natürlich zu den Bauern und die Erntekronen sind ja sichtbar dann immer der absolute Höhepunkt. Wo das alles vorkommt im Kirchenzug, ist der für Stadt und Land gedacht. Und das ist für manche immer noch der nicht nur zeitliche Mittelpunkt.
So ist auch in diesem Punkt die Rosenheimer Wiesen ein bisschen anders als die große Schwester Oktoberfest. Außerdem kleiner, günstiger, gemütlicher, sagt Pfarrer Zach. Allein schon deswegen ein Grund hinzugehen. Maria Ertl fürs MKR.
Die Hälfte der Woche, die ist schon wieder vorbei und wir schauen aufs Wochenende und da stellen wir uns eine ganz wichtige Frage, beziehungsweise die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung stellt sich diese Frage und ich gebe sie jetzt mal weiter an den stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertl. Sind wir glücklich? Das ist euer Thema und die Frage an dich, bist du glücklich?
Ja, wenn ich das Gespräch ja wieder gut hingekriegt habe, dann bin ich natürlich glücklich, aber nein.
Du bist natürlich glücklich, weil du die neue Ausgabe der Kirchenzeitung jetzt schon druckreif fertig hast. Das macht doch glücklich, oder?
Auch das ist immer ein neues Glücksgefühl, jede Woche aufs Neue, genau. Nein, aber du hast recht, wenn du diese Frage, die tatsächlich unser Schwerpunkt diesmal ist, sind wir glücklich, wenn du die jemanden stellst oder wenn du die verschiedenen Leuten stellst, du wirst ganz verschiedene Antworten kriegen.
Klar.
Aber ich glaube, es ist etwas gemeinsam. Es wird irgendwie in allen Antworten vermutlich sowas wie Begriffe wie Gesundheit, Zufriedenheit, vielleicht auch Friede oder Freude werden wohl mit irgendwie drin vorkommen in diesen Antworten. Was, also es gibt so Begriffe, die werden von einem Großteil der Menschen unter Glück, Glücklichsein subsumiert. Und vielleicht ist auch sowas wie Zufriedensein vielleicht sogar der bessere Begriff statt Glücklichsein. Ja, das falten wir in verschiedenen Beiträgen aus. Wir haben Expertinnen und Experten dazu befragt, eine Philosophin und Psychologin gibt Auskunft dazu, was der Glücksbegriff eigentlich bedeutet. Wir haben Menschen, die im Ordinariat an ganz verschiedenen Stellen arbeiten, in Einrichtungen auch und so, gefragt, was ist denn glücklich oder was ist für sie, was bedeutet das für sie? Und wir haben auch einen Psychologen, der auch Kapuzinerpater ist, gefragt, ob denn jetzt das große Glück, ob man das nur aus so ja Lebenshilferatgebern erzielt oder ob vielleicht Menschen, die auch den Glauben im Hintergrund haben, ob die vielleicht sogar glücklicher sind, ja, oder wenn ja, warum denn das so wäre?
Ist ja auch eine wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss, um auch den Status der eigenen Zufriedenheit mal abzufragen, weil meistens merkt man es erst, wenn man unglücklich ist und dass man glücklich ist, das muss man eigentlich aktiv für sich begreifen, beziehungsweise sich aktiv da selbst danach fragen. Und ihr stellt diese Frage in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung, aber nicht nur das. Also ich bin zum Beispiel sehr glücklich, ich habe zum Beispiel auch einen Beitrag drüber, über einen sehr bedeutenden Autoren, dessen 50. Todestag man jetzt begangen hat und zwar Tolkien, der Herr der Ringe Autor. Erklär mir mal, was hat das denn bitte mit Kirchenzeitung zu tun?
Ja, ganz einfach. Er war nicht nur ein großer Philologe, Professor in England, sondern er war auch katholisch, was natürlich in England schon seinerzeit eine gewisse Besonderheit war. Er hat seinen katholischen Glauben auch nie verleugnet und er scheint auch in vielen seiner Werke durchaus auf Der Herr der Ringe, also wenn man den durch die katholische Brille, sage ich mal, liest, da ist vieles erkennbar, was durchaus auch ja im Evangelium auf eine andere Weise verarbeitet ist.
Erwartet mein Kommen am ersten Licht des dritten Tages.
Zum Beispiel, genau.
Gandalf als Jesus gestellt. Ja, man kann sich schon vorstellen irgendwie, wenn man sich auch die Filme natürlich anschaut, dann erkennt man da natürlich viele Elemente, die man so vielleicht auch schon mal in der Bibel gelesen hat, beziehungsweise die man aus der christlichen Überlieferung kennt. Ja, also auf alle Fälle noch eine Sache, die man vielleicht sich noch für den Urlaubsendspurt überlegen könnte, nämlich nochmal einfach mal drei Herr-der-Ringe-Bände lesen. Da ist man beschäftigt, da weiß man auch, wenn man jetzt irgendwie noch sagt, hey, ich habe noch 14 Tage frei, weiß nicht, was ich zu tun habe, dann kann man entweder die drei Herr-der-Ringe-Bände nochmal lesen oder man liest einfach die Münchner Kirchenzeit und da kriegt man das Ganze etwas kompakter geliefert, die Zusammenhänge zwischen Tolkien, Mittelerde und dem Christentum. Ja, und zum Urlaubsende noch eine wichtige Frage, die euch auch stellt und die natürlich auch in einer gewissen Weise was damit zu tun hat, wie glücklich man nach dem Urlaub ist, nämlich wie nimmt man die Erholung aus dem Urlaub mit in den Alltag? Und dazu habt ihr ein paar Tipps gesammelt. Hättest du einen für mich?
Ja, also vielleicht ein Tipp, den unsere spirituellen Experten liefern, ist, man soll sich im Alltag, wenn dann wieder die Wogen aus Routine, aus E-Mail-Wahnsinn und aus sonstigen ja Sachen, die einem vielleicht den Tag so vermiesen können, über einem schlagen, dann sollte man sich vielleicht eine kleine Auszeit zwischendurch immer wieder nehmen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen und auch gestaltet werden. So ganz kurze Momente, aber allein dieses kurze Verschnaufen und Innehalten, das hat schon wieder einen gewissen Erholungswert und vielleicht kann man sich da auch ganz kurz, je nachdem wie der eigene Urlaub war, auch das eine oder andere Bild ins Gedächtnis rufen und auf die Weise vielleicht auch einen gewissen Erholungseffekt wieder erzielen oder sogar erhalten.
Na dann nehmen wir uns auf alle Fälle eine Auszeit nach dem Urlaub und blättern mal durch die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums und natürlich auch zum Digitallesen in der Michaelsbund-App. Und bevor Sie zum Lesen kommen, gibt's hier jetzt nochmal Musik. Sie hören das MKR, Radio mit Tiefgang und jede Menge guter Musik. Jedes Jahr finden hunderte Menschen Schutz im Kirchenasyl. In religiösen Räumen und Gebäuden gewähren ihnen das die katholischen und evangelischen Kirchen. Diese Woche feiert die Kirchenasylbewegung in Deutschland 40-jähriges Jubiläum. Meine Kollegin Steffi Schmidt mit den Hintergründen.
Also wir haben hier, woran jetzt die Zimmer ist, jetzt Fahrrad. Hallo?
Hallo. Nur ein paar Quadratmeter ist das Zimmer groß, dessen Tür Waltraud Brumbier-Steudel öffnet. Ein kleiner Raum mit flauschigem Teppichboden, zwei Betten und der Aussicht auf ein deutsches Asylverfahren. Insgesamt 6 Plätze für Kirchenasyl gibt es hier im niederbayerischen Bad Abbach. Seit rund 9 Jahren kümmert sich Brumbier-Steudel ehrenamtlich um die Geflüchteten in einem ehemals leerstehenden Gebäude der Pfarrei St. Nikolaus. Ihre Pflicht als Christin, sagt die 60-Jährige.
Es gibt nur die eine Chance, die diese Leute haben, dass sie nicht abgeschoben werden, wieder zurück eben in ein Dublin-Land, wo sie Schreckliches erlebt haben. Und die Kirchen die einzige Möglichkeit haben, den Menschen zu helfen.
Fast allen, die hier in Bad Abbach Unterschlupf finden, droht nach dem Dublin-Verfahren die Abschiebung. Und zwar in das europäische Land, in dem sie zuerst registriert wurden. So auch einem 39-jährigen Syrer. Wir nennen ihn Ali. Seinen echten Namen will er im Radio nicht sagen. Anfang des Jahres floh er über die Türkei nach Bulgarien.
Dort hat uns die Polizei erwischt, uns geschlagen. 22 Tage war ich eingesperrt. Danach haben sie meine Fingerabdrücke genommen und mich in ein Lager gesteckt. Von dort habe ich mir dann einen Transport nach Deutschland organisiert.
Seit Januar ist Ali nun in Deutschland. Er hatte die Hoffnung, dass er irgendwann auch seine Frau und seine 2 Kinder hierher holen könnte. Doch dann kam die Polizei in die Flüchtlingsunterkunft.
Ich war gerade Zigaretten holen und dann bin ich in die Unterkunft zurück. Da sagt mir ein Zimmernachbar, dass die Polizei gerade hier war und nach mir gesucht hat. Danach hatte ich nur noch Angst und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Polizei durch die Tür kommt und mich wieder nach Bulgarien schickt.
Aus Angst, dort wieder Opfer von Gewalt durch die Polizei zu werden, suchte Ali Zuflucht im Kirchenasyl, so wie aktuell mehr als 600 Menschen in ganz Deutschland. Praktiziert wird das seit 1983, hat aber nichts mit einem staatlich gewährten Asyl zu tun, erklärt Bettina Nickel vom katholischen Büro Bayern.
Die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, haben mit dem Bundesamt eine Vereinbarung getroffen, wie wir mit dem Kirchenasyl jetzt, ich sage es mal, in der Neuzeit umgehen. Aber das ist im Prinzip keine rechtliche Grundlage. Also sie finden kein Gesetz oder keine Verordnung, wo das geregelt ist, sondern das ist eine Anerkennung dieses kirchlichen Schutzraums und dass man eben versucht, im Guten eine Einigung zu finden.
Drohen Geflüchteten wie Ali durch die Abschiebung gesundheitliche, psychische oder soziale Schäden, kann das Kirchenasyl dazu beitragen, dass die Geflüchteten eine Chance auf ein deutsches Asylverfahren bekommen.
Gibt es hier eine besondere Härte, warum wir sagen, es ist nachvollziehbar, dass jemand dort das Asylverfahren nicht durchführen möchte? Und wir geben dieser Person Schutz und wir schreiben dann ein Dossier an das Bundesamt, wo wir diese besonderen Gründe nochmal schildern, wo das Bundesamt dann eben überprüft, das Asylverfahren von einem anderen europäischen Staat weg zu sich hinzuziehen, damit Deutschland zuständig wird.
Kirchenasyl kann grundsätzlich jede Pfarrei bieten, wenn sie die geeigneten Räumlichkeiten hat. Das Bayerische Oberlandesgericht stellt darüber hinaus fest, dass sich nicht strafbar macht, wer Kirchenasyl gewährt und sich dabei an die Absprachen mit dem BAMF hält. Bettina Nickel würde sich aber wünschen, dass es das Kirchenasyl gar nicht mehr bräuchte.
Nur meine Meinung ist, solange es Flüchtlinge gibt, solange wird es auch in der einen oder anderen Weise Kirchenasyl geben. Und es wäre nur wünschenswert, wenn wir auf europäischer Ebene auch zu einem Rechtssystem kämen, das für eine gerechtere Verteilung innerhalb der Europäischen Union sorgt. Und eben auch diese Verteilung müsste den Interessen der Flüchtlinge auch entsprechend gerecht werden.
Doch auch am 40. Jubiläum der Kirchenasylbewegung in Deutschland dürfte es bis dahin noch ein langer Weg sein. Waltraud Brombier-Steudel will sich deshalb weiterhin für das Kirchenasyl engagieren. Ihr Ziel, Menschen wie Ali erneute Gewalterfahrungen ersparen und ihnen ein deutsches Asylverfahren ermöglichen. Hunderte Male hat sie das schon gemacht.
Und es ist schon einfach das Schöne zu sehen, dass sie jetzt hier Fuß fassen und ihr Leben meistern. Weil wenn man die Geschichten kennt, ob das jetzt die Kriegsflüchtlinge in Syrien sind, aber auch im Irak, wo es keine Chance haben, junge Leute irgendwas zu erreichen. Und hier haben sie halt die Möglichkeit und sie schaffen das auch.
Steffi Schmidt für das MKR.
Und jetzt geht's ins Kino. Zumindest gibt's einen kleinen Vorgeschmack. Dort schaut diese Woche nämlich zweimal der Tod vorbei. Und ein Hund rebelliert gegen sein fieses Herrchen. Ronny Thorau sortiert die Filmstarts der Woche.
Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
Es gibt ja so Besucher, die will man ungern vor der Tür stehen haben.
Kann ich helfen?
Ich bin hier tot und Sie müssen jetzt mitkommen.
Zum Glück ist das hier größtenteils eine Komödie mit viel makabrem Humor.
Ja, dann warten Sie kurz, ich pack schon meine Sachen und bin gleich da.
Nein, der humorvoll, noch nie gehört den Witz.
Sophia, der Tod und ich mit deutschen Stars wie Dimitri Schad und Anna-Maria Mühe.
Sie sind mir gerade von der Stimme gesprungen.
Am Ende auch bewegend nachdenklich, aber bis dahin sehr unterhaltsam. Wie ein perfektes Leben eigentlich.
Wir sollten langsam aufbrechen.
Da gibt's noch Verhandlungsspielraum?
Weiß ich nicht.
Dann fahren wir jetzt zu Jonny.
Ach, zu deinem Sohn.
Und diese Woche kommt noch ein zweiter Tod vorbei, Denzel Washington in The Equalizer 3.
Ich bin im Ruhestand.
Wieder mal will der Ex-Soldat eigentlich nur seine Ruhe, bis die sizilianische Mafia seine neuen Freunde angreift.
Was hier passiert, passiert in vielen Städten. Die Mafia, die ist ein Krebsgeschwür.
Fans von Rache-Thrillern werden Washingtons Elite-Soldat im Unruhestand wieder für seine Kompromisslosigkeit feiern.
Was du und deine Freunde tun, tut es woanders.
Du warnst mich?
Ich bereite dich vor.
Aber wie schon bei den ersten Teilen sind die drastischen Gewaltszenen nix für Zimperliche.
Das ist der Medianerv, den ich komprimiere. Auf Level 3.
Und du möchtest nicht auf Level 4 gehen.
Zum Schluss noch was mit Tieren. Mit süßen Hunden. Naja, okay, mit Hunden.
Das ist Doug, das beste Herrchen der Welt.
Hey! Fresse, du Scheißköter!
Als der naive Border Terrier Reggie mit Hilfe einiger Straßenköter erkennt, was für ein Fiesling sein Herrchen eigentlich ist, wird er selber fies.
Ich gehe wieder zu Doug zurück.
Was? Wie? Bist du bescheuert?
Und dann beiß ich ihm seinen Schwanz ab.
Oh. Doggy Style, eine buchstäblich bissige Parodie auf Tierfilme, sozusagen der Streuner unter den Hundefilmen.
Sagte er gerade beißen?
Ja, ich bin zwar noch leicht besoffen, aber...
Ja, wir machen alles grad, was geht.
Also allerlei Neues im Kino. Das waren die Filmstarts der Woche, zusammengefasst von Ronny Thorau.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.